Ja, wer von Ihnen spricht eine Fremdsprache? Wer von, ja, also jetzt außer Schwäbisch. Wer von Ihnen hat die als Kind gelernt? Ich behaupte, so wie wir Sprachen lernen, so funktioniert eigentlich ein Open Kurs. So funktioniert eigentlich Lernen. Und ich möchte in dem Vortrag ein bisschen versuchen, so diesen Hype rauszunehmen und zu sagen, jetzt wird alles anders, E-Learning und Web 2.0 und die Welt ändert sich, sondern ich möchte ein bisschen das Argument mitbringen, es ändert sich eigentlich gar nicht so viel, es ändert sich nicht der Mensch, es ändert sich auch nicht, wie Lernen funktioniert, ändert sich auch nicht, wie unsere Gesellschaft ist, es ändert sich nur ein bisschen, dass wir jetzt ein Internet haben. Und darum soll es gehen. Die Vision von Lernen, die hört sich schön an, da gibt es viele Wörter für, da gibt es sowas wie lebenslanges Lernen, da gibt es auch sowas wie nachhaltiges Lernen, dann gibt es natürlich das Social Web, dann gibt es Web 2.0, dann ist das alles vernetzt und konstruktivistisch oder konnektionistisch, das ist informell, das ist aktiv, da gibt es eine Community und da passiert ganz viel. Der Mensch hat diesen Begriff erfunden, ich möchte nicht darauf eingehen, ob das jetzt eine Theorie ist oder ein Modell oder keine Ahnung was. Er hat gesagt, Connections are the key to network learning. Also George Siemens, der sagt, Lernen heißt eigentlich immer Netzwerk. Da kann man 100 Jahre zurückgehen. Ein russischer Mensch namens Vygotsky hat das nicht so ganz knackig gesagt, meint aber eigentlich genau das Gleiche, nämlich alle höheren psychischen Funktionen, eingeschlossen das Sprechen und das begriffliche Denken, haben einen sozialen Ursprung. Und damit sind wir wieder bei der Ausgangsfrage, wie haben Sie Ihre Sprache gelernt, die Sie als Muttersprache sprechen? Wie haben Sie Fremdsprachen gelernt? Das, von denen wir ganz doll sagen, ja, das hat doch ganz viel mit Individuum zu tun, das passiert doch alles im Kopf, würde Vygotsky sagen, nein, alle psychischen Funktionen, Denken, Sprechen sind immer sozial. Sie entstehen immer zuerst auf einer größeren kulturellen Ebene und werden dann erst vom Individuum verinnerlicht. Wir brauchen also, um den Begriff Konnektionismus zu benutzen, gar nicht George Siemens zitieren, wir können das auch mit einem etwas älteren Gedanken, nämlich der schon 100 Jahre alt ist, machen. Die Idee des Konnektionismus, die Idee des vernetzten Lernens, die Idee, dass die Community ganz wesentlich ist dafür, wie psychische Vorgänge, wie Denken, wie Sprechen entsteht, ist anschlussfähig zu ganz vielen anderen Theorien. Also auch das keine wirklich neue Idee. Ich habe Ihnen ein so ein Klassiker mitgebracht, der mittlerweile auch schon 20, 25 Jahre alt ist, unter dem Begriff Knowledge Building in der Literatur eingeführt. Hier die Dame Marlene Scardamelia zusammen mit Karl Bereiter hat die Theorie veröffentlicht und in dem Bereich CSCL, also Computer Supported Collaborative Learning, hat diese Theorie eine ganz breite Anwendung gefunden und die passt ganz genau da drauf, was wir hier diskutieren. Scardamelia sagt nämlich, Lernen als ein soziokognitiver Prozess der kreativen Konstruktion von Wissen. Es geht also immer darum, kreativ zu werden, und zwar soziokognitiv. Also immer im Austausch zwischen einem Individuum und einer Gruppe. Das kann eine Lerngruppe sein, das kann eine Community sein, wie bei einem MOOC. Das kann aber eben auch die gesamte Gesellschaft sein. Und Kern dieses Knowledge Buildings nach Scardamelia und Bereiter ist das Erschaffen, Überprüfen und Weiterentwickeln von Conceptual Artifacts. Also irgendwelchen, bei uns meistens digitalen Artefakten, in denen irgendwie Ideen drinstecken, in denen nicht Wissen drinsteckt, aber in dem Konzepte drinstecken. Also konzeptuelle Artefakte, YouTube-Filme, Twitter-Nachrichten, Blogbeiträge, Wiki-Einträge und so weiter. Die große Frage ist, ist diese Idee von Lernen als ein sozialer Prozess, als ein soziokognitiver Prozess, tatsächlich in der Hochschule angekommen? Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht, die jetzt völlig subjektiv sind, nämlich einfach, weil ich da irgendwas mit zu tun hatte. Ein Beispiel, der Versuch eines offenen Kurswikis in der Wikiversity, kennen Sie vielleicht, so ein Ablegerprojekt der Wikimedia Foundation. Wikiversity, also die offene Universität. Wir haben hier einen Kurs gemacht zum Thema CSCL, also wie immer, das Subjekt ist gleichzeitig das Thema des Kurses, wie auch bei dem MOOC. Es ging also darum, wie passiert computerunterstütztes kollaboratives Lernen. Und das Besondere an dem Kurs, der lief über 3 Semester, jedes Mal mit anderen Studierenden, die haben aber alle am gleichen Wiki gearbeitet und dieses Wiki war offen. Also damit passiert genau das, also eine Community, die sogar über mehrere Semester hinweg läuft, die sich immer wieder austauscht, an der immer wieder unterschiedliche Personen Teil der Community sind. Oder hier ein Beispiel der Kollegin am IWM, das Seminar Future Social Learning Networks, der Versuch, 2 Seminare zu verknüpfen. Einmal, ich glaube, es war Augsburg und Paderborn, also 2 ganz normale Face-to-Face-Seminare mit Vor-Ort-Treffen, die aber gemeinsam an Projekten arbeiten, die sich gemeinsam übers Netz austauschen. Und natürlich der OPCO 12, auch das ein Versuch, das, was Vygotsky als Lernen, als soziokognitiver Prozess meint, was George Siemens als Konnektivismus bezeichnet oder was Carmelia und Bereiter als Knowledge Building bezeichnen. Ganz am Rand gehe ich nachher noch auf den OCWL ein, den ich selber durchgeführt habe, mit dem Versuch, tatsächlich einen Blended MOOC zu machen, also einen Kurs, der dieses offene Online-Lernen im Netz kombiniert mit einem ganz klassischen Seminar an der Hochschule. Ja, die Frage, sind wir schon Hochschule 2.0? Ich würde sagen, so ein bisschen, aber eigentlich eher so mit hochgestellt und ganz klein und ein bisschen verschwommen, das 2.0. Warum denn nicht? Warum klappt das mit der Hochschule 2.0 nicht? Es gibt ein Problem, das Problem heißt Günther. Man kann das auch noch ein bisschen vornehmer formulieren, man kann nämlich auch sagen, es gibt einfach Herausforderungen für eine Hochschule 2.0, die wir unbedingt lösen möchten in Bezug auf offene Bildung. Und diese Herausforderung, die ich sehe, die gelöst werden muss, dass eine Hochschule 1.0, eine Hochschule 2.0 werden kann, die möchte ich Ihnen im Folgenden kurz vorstellen. Jeweils mit dem Versuch, die auch ein bisschen theoretisch zu unterfüttern. Also nicht wieder in die Falle zu laufen, zu sagen, als schöne neue Online-Welt, sondern ein bisschen zu versuchen, das auch an Theorien, an Ideen anzubinden, die überhaupt gar nichts mit Web 2.0 zu tun haben. Zumindest nicht in der Zeit, in der sie entstanden sind. Die Herausforderung Nummer 1, die Hochschule lösen muss, ist, den Studierenden selbstreguliertes Lernen beizubringen. Selbstreguliertes Lernen ist ein viel beforschtes Thema und kann man an so 3 Schlagworten festmachen, nämlich damit Lerner, Schüler selbstreguliert lernen, müssen sie einmal ihre kognitiven und metakognitiven Prozesse irgendwie kennen. Sie müssen wissen, wie funktioniert Informationsverarbeitung, was muss ich machen, damit ich mich konzentriere, was muss ich machen, damit Lerninhalte nicht nur einmal so kurz da sind, sondern irgendwie tiefer elaboriert sind, was für Wiederholungsstrategien muss ich anwenden. Selbstgesteuertes Lernen meint, motivationale und volitionale Prozesse irgendwie zu steuern. Also wie kann ich mich selber motivieren zu lernen? Wie kann ich mein eigenes Interesse nutzen, um die Inhalte, die ich lernen möchte, dann tatsächlich auch zu elaborieren? Wie kann ich mit negativen Emotionen umgehen? Also ich blicke überhaupt nichts oder ich durchschaue das nicht. Und wie kann ich mich auch selber belohnen? Wie kann ich sozusagen eine negative Emotion durch die Regulation von Verhalten wieder positiv machen? Das fängt damit an, wie setze ich mir meine Lernumgebung? Also kann man neben Deutschland sucht den Superstar her irgendwie Mathe lernen oder funktioniert das nicht? Muss ich Facebook ausschalten, wenn ich konzentriert arbeiten will? Welche Strategien brauche ich, um kooperativ zu lernen? Und den Punkt, den ich gerade schon hatte, wie kann ich mich für Lernfortschritt denn dann auch selber belohnen? Großes Problem bei Hochschule 2.0, Studierende haben keine etablierten Lernskripts darüber, wie Lernen 2.0 funktioniert. Die sind gewöhnt, sie kommen in eine Vorlesung, da sagt jemand so, das ist das Thema, das sind die Anforderungen, wenn ihr das und das macht, kriegt ihr nachher einen Punkt. Und wenn ihr ganz viele Punkte habt, dann kriegt ihr nachher ein Diplom. Da kommt aber nicht so wirklich vor selbstreguliertes Lernen. Da kommt nicht vor, überlegt euch erstmal, was ihr in dieser Vorlesung gerne lernen möchtet und überlegt mal, ob diese Vorlesung überhaupt die richtige für euch ist. Das heißt, wir müssen die Herausforderung lösen, dass selbstreguliertes Lernen, wie wir es im Web 2.0 brauchen, Skripts braucht, also Handlungsroutinen, die Studierende lernen müssen, um sich zurechtfinden zu können im Web 2.0. Der zweite Punkt, die zweite Herausforderung, Studierende müssen vielfältige Lernressourcen strukturieren. Ganz viele Begriffe sind damit verbunden, die jeweils auch immer so einen ganzen Teil von Forschung mitbringen, sowas wie Information Overload, also wie viele Informationen kann ein Mensch überhaupt verarbeiten, wo es einfach die kognitive Verarbeitungsgrenze erreicht. Dann so ein Phänomen wie Lost in Hyperspace, was in der Hypertext-Forschung ganz gut untersucht ist. Also die Frage, was passiert, wenn Menschen in sowas wie Wikipedia da umherirren? Können die da was lernen? Ist es vielleicht besser für etwas weiter geschrittene Lerner? Ist es für Anfänger vielleicht total schlecht, wenn die so eine ganz vernetzte Lernumgebung haben? Und wie sieht es mit der Bewertung von Informationen aus? Was ist, wenn ich jetzt nicht mehr ein Skript habe, da steht drauf Professor Dr. XY Statistik, sondern ich muss entscheiden, ist das jetzt was, was glaubwürdig ist? Ist das Stand der Dinge oder ist das irgendwie eine Outsider-Position? Sie haben vielleicht den Begriff Longtail-Learning schon gehört, also die Idee dieses Marketing-Konzept des Longtails, also des langen Schwanzes, wo es im Web 2.0 auf einmal auch so diese Nischenprodukte gibt, die auch auf den Markt kommen, dieses Konzept auch für Lernen anzuwenden. Ich habe jetzt also im Bereich Lernen nicht nur die Mainstream-Meinung, die von allen vertreten wird, sondern ich habe jetzt auf einmal auch Zugriff auf die Informationen, die so im klassischen Uni-Alltag gar nicht vorkommen. Ich kann mich als Psychologe zum Beispiel jetzt auch mit Psychoanalyse beschäftigen, obwohl es in meinem Studium überhaupt nicht vorkommt. Und muss auf einmal mich positionieren zwischen dem Wissen, was klares Curriculum ist, und dem Wissen, was es sonst noch gibt, wo nicht ganz klar ist, wie gesichert ist es, wie stark ist es zum Beispiel empirisch untermauert. Das heißt, die Herausforderung, die wir lösen müssen, es gibt im Web 2.0 kein festes Curriculum. Und das bedeutet, Studierende brauchen andere Kompetenzen, um selber entscheiden zu können, was lernen sie und wann. Die zweite Herausforderung, Lernende müssen Teil einer Community werden. Sie müssen hineinwachsen in eine Gemeinschaft, vielleicht sogar in eine Kultur, die gemeinsam Wissen konstruiert. Sie kennen sicherlich den Begriff der Community of Practice, auch ein ganz breit beforschtes Feld, wo ganz genau untersucht wird, was muss eigentlich passieren, dass so eine Community of Practice, also eine Community, die gemeinsame Ziele hat, die gemeinsame Aufgaben hat, die ein gemeinsames Interesse hat, was muss passieren, dass diese Community wächst? Hier nur so mal am Rand, um das anzuknüpfen an bei Leuten, die das vielleicht schon kennen, die Idee, dass es da so Reifungsprozesse einer Community gibt, also dass sich eine Community erstmal trifft, weil sie sagt, es ist irgendwie Potenzial da, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Dann gibt es so Koalitionsbildung, dann entwickelt sich die Community, dann gibt es irgendwann Reifungsprozesse, das heißt, die Community gibt sich eine Struktur, die legt vielleicht fest, wer ist der Chef, wer ist der Admin, wer ist der Unteradmin. Ja? Irgendwann ist die Community so etabliert, dass sich einzelne Mitglieder wieder entfernen können. Auch das haben Sie, glaube ich, beim OPCO 12 gemerkt. Das heißt, wenn die Community da ist, dann können sich ein paar zurückziehen, weil sie sagen, ja, das Ding läuft doch, da muss ich nie mehr mitmachen, das klappt. Und irgendwann kommt dann auch dieser Transformationsprozess in Gange, wo die Community letztlich wieder stirbt, weil alle Mitglieder die Interessen, die sie am Anfang gesehen haben, mit dem Potenzial, auf einmal befriedigt sind. Ich weiß jetzt alles und jetzt kann ich die Community wieder verlassen. Das heißt, diese legitime periphere Partizipation, also die Idee, dass ich Teil so einer Community werden kann, also ins Zentrum hineinwachsen kann und aber auch wieder aus dem Zentrum hinauswachsen kann, ist, glaube ich, eine Herausforderung, die wir lösen müssen. Wie gestalten wir das, dass diese Partizipation am Rand, in der Mitte, ganz im Kern und dann auch wieder zurück, dass die funktioniert? Für Studierende gibt es im Moment überhaupt keine Notwendigkeit, in irgendeine Community reinzuwachsen. Denn die Studien sind klar, je weniger die Leute bei Facebook sind, desto bessere Noten haben die. Das heißt, ein guter Student ist eben nicht Teil einer Community, sondern ein guter Student macht genau das, was verlangt wird. Das heißt, im Moment bringen wir unseren Studierenden noch nicht bei, dass es notwendig ist, Teil einer Community zu werden, die ähnliche Interessen, ähnliche Aufgaben und ähnliche Ziele hat. Die vierte Herausforderung heißt, adressatengerecht kommunizieren. Eine ganz spannende Erfahrung aus dem OCWL 11, den Kurs, den ich selber durchgeführt habe, dass so nach der Halbzeit die Studierenden das Gefühl hatten, ey, wir sind hier völlig falsch, das sind lauter so schlaue Unternehmensberater und irgendwie so E-Learning-Menschen und so. Und egal um was es geht, die wissen gleich was. Ja? Die bloggen und twittern und haben zu allem eine Meinung. Und wir haben jetzt irgendwie 10 Semester studiert, sind in Statistik gut, wir haben viele Prüfungen bestanden, wir können englische originalsprachige Artikel verstehen und bewerten. Was? Wir können aber eigentlich irgendwie gar nichts. Das heißt, die Frage, wie gehen Studierende damit um, dass es 2 komplett unterschiedliche Adressatenkreise gibt? Also, dass ich nicht meine Kommilitonen beeindrucken muss damit, dass ich die neueste statistische Auswertung verstanden habe, sondern dass ich auf einmal Leuten im Web 2.0 erklären muss, warum das, was ich hier grundlagenwissenschaftlich mir erarbeitet habe, irgendeine Relevanz für die Praxis hat. Das heißt, Studierende müssen lernen, adressatengerecht zu kommunizieren. Da gibt es jede Menge Forschung zu. Da gibt es zum Beispiel Forschung zu aus dem Bereich der Arzt-Patienten-Kommunikation. Und das ist der Klassiker. Sie gehen zum Arzt und der erzählt Ihnen irgendwas. Und dann gehen Sie raus und sagen, ja, also ich habe irgendwas. Das ist, glaube ich, gefährlich. Und genau das passiert ja auch. Ja? Wir haben Studierende, die wir zu Fachidioten heranziehen. Und wir haben Menschen im Web 2.0, die fragen, ja und jetzt, was bringt mir das? Das heißt, 2 Welten, 2 komplett unterschiedliche Sprachen und auch unterschiedliche Ziele. Die Welt da draußen, die konkrete Probleme lösen will, die Aufgaben vor sich hat und Lösungen möchte. Und die Welt in der Hochschule, der ist es eigentlich zunächst mal relativ wurscht, ob das, was sie jetzt lernt, irgendwie eine praktische Relevanz hat. Sondern da geht es erstmal darum, Wahrheit zu finden, Erkenntnis. Und dann irgendwann kommt die Frage, was heißt es denn für die Welt? Die Herausforderung heißt, Studierende haben eigentlich ein unklares Selbstkonzept darüber, was ihre Rolle in so einer offenen Lerncommunity ist. Sind es die Experten für ein bestimmtes Thema, die jetzt Input von den Praktikern kriegen? Sind es diejenigen, die klein sind und erst groß werden müssen? Was haben die zu bieten in so einer Community? Das heißt, die Herausforderung heißt, Studierende müssen ein Selbstkonzept entwickeln über sich selber, über ihr eigenes Wissen, das sie befähigt, Teil einer Community zu werden. Und das Gerücht, das in der Welt kursiert, dass die Studierenden irgendwie so Digital Natives wären oder so und dass die sich so voll auskennen und Wikis und Web 2.0 und so. Also ich mache schon lange Lehrveranstaltungen und ich habe noch nie erlebt, dass ich gesagt habe, also es ist jetzt Twitter, da meldet ihr euch an, da gibt es 5 Dokumente, da könnt ihr das lesen und dann gehen da 20 Leute aus dem Seminar raus und wissen das. Die wissen es überhaupt nicht. Klar, 89% der Studierenden sind eigene Daten, nutzen die Wikipedia häufig für das eigene Studium. Das heißt, wenn die irgendwie ein Referat machen, dann googeln die mal kurz, ja, und dann kommt halt Wikipedia raus. Und natürlich sind die auch alle bei Facebook. 77% Bitkom der Jugendlichen sind in irgendwelchen Online-Communities. Bei den Studierenden, also ein bisschen, bei den Studierenden sind die Zahlen deutlich höher. Also so, wenn man im Seminar fragt, wer ist nicht bei Facebook, meldet sich immer einer. Also so die, ich würde sagen, 95% der deutschen Studierenden sind in irgendeiner Online-Community. Gleichzeitig nutzen sie das aber kaum für den studienbezogenen Austausch von Wissen. Auch da haben wir eigene Daten dazu. Das heißt, sie sind in Gruppen und die tauschen sich aus. Ja, wo muss ich jetzt hingehen, damit ich den Schein kriege? Oder wo ist jetzt nochmal der und der Raum? Da passiert aber nicht wirklich das, was wir unter Konnektionismus verstehen. Da passiert also nicht das, dass die wirklich Wissen austauschen, dass die wirklich kollaborativ an Ideen arbeiten. Das ist ein ganz weiter Weg, dass Studierende genau das machen und sagen, ja, es bringt mir was, dass ich mit anderen zusammenarbeite. Ich habe da selber was von. Studierende sind keine Digital Residents. Die nutzen zwar das Web privat, sie sind aber nicht diejenigen, die es wirklich aufgabenbezogen, wissenbezogen nutzen. Das ist eine Herausforderung, die sich nicht dadurch lösen lässt, dass irgendwann einfach jeder bei Facebook ist, sondern eine Herausforderung, die wir nur dadurch lösen können, dass wir vormachen und mit Studierenden gemeinsam Kompetenzen erwerben, die dafür notwendig sind, um sich in so einer Web 2.0-Welt weiterbilden zu können. Das, was ich Ihnen jetzt vorgestellt habe, läuft ein bisschen auf so einen Gegensatz raus, auf den Gegensatz zwischen Hochschule auf der einen Seite und Web, vielleicht auch Welt auf der anderen Seite. Und ich möchte es gar nicht überstrapazieren, weil ich glaube, so dieses Denken in Schwarz-Weiß bringt uns nicht weiter. Deswegen möchte ich die Folie einfach nur so stehen lassen und Ihnen klar machen, dass, glaube ich, ein Problem darin besteht, dass diese 2 Systeme, Hochschule und Web 2.0, noch nicht so richtig kompatibel sind. Ich habe jetzt viel über die Studierenden geredet. Es gibt aber noch ein Problem. Das Problem sind die Dozenten. wenn Sie jetzt sich da angesprochen fühlen, dann sorry. Auch die Rolle des Lernenden, des Lehrenden ändert sich komplett. Das heißt, die Lehrenden sind nicht diejenigen, die wissen, was wichtig ist, die entscheiden, das müsst ihr lernen, darum geht's und das bereitet euch optimal vor, sondern die Rolle der Lehrenden ändert sich hin zu Leuten, die den Lernprozess irgendwie erleichtern, die ihn steuern, die ihn moderieren, die aber nicht diejenigen sind, die Wissen vermitteln, sondern die sozusagen den Boden dafür ebnen, damit selbstgesteuerte Lernprozesse stattfinden können. Die Infrastruktur bereitstellen, dass diese kollaborativen Prozesse funktionieren können. Die Medienkompetenz trainieren, damit Studierende sich nutzen, das Web 2.0 für sich nutzen können. Sie sind aber nicht mehr Wissensvermittler. Sie sind auch nicht mehr Informationsbewerter. Sie sind auch nicht mehr diejenigen, die sagen, in dem riesigen Kanon von Wissen, darum geht's, das müsst ihr lernen. Sondern sie können nur sagen, das sind Kriterien, anhand derer ihr entscheiden könnt, ob Wissen für euch relevant ist und ob Wissen gesichert, ob Wissen Wahrheit, ob Wissen irgendwie erkenntnisfördernd ist. Tut mir echt leid, aber MOOCs sind keine Lösung für dieses Problem. Und ich möchte auch sagen, warum. Sie überschreiben vorhandene Strukturen. Sie überschreiben ein Hochschulsystem, das seit Jahrhunderten sich etabliert und für sich abgeschottet funktioniert, sagen sie einfach, wir machen was Neues. MOOCs haben oft keine klaren Lernziele. Das heißt, es geht irgendwie um Trends im E-Learning. Also ich finde Trends total wichtig, aber wenn ich einem Studierenden sage, nimm an einem Kurs teil, da geht es um Trends im E-Learning. Ja, nee, weiß nicht. Sie haben oft nicht so eine klare Anbindung an bestehende Curricula. Das heißt, in welchem Fach soll ein Student Trends im E-Learning untersuchen? Ja, in der Psychologie schon ein bisschen, aber da fehlt die Theorie. In der Informatik schon auch ein bisschen, aber da fehlt irgendwie das praktische Arbeiten. Das heißt, wie stehen Themen, die wir in MOOCs behandeln, tatsächlich zu einem festen Curriculum? Sie dürfen gleich, ich mache das kurz noch fertig. MOOCs können die Teilnahme nicht zertifizieren. Da können Sie sich umdrehen. Und Badges sind keine Lösung dafür, denn ich kann als Dozent gar nichts zertifizieren. Ich kann nur das zertifizieren, was in einem festen Curriculum feststeht, wo ein etablierter und zertifizierter Studiengang dahinter steht. Und es kann nicht jeder Dozent einfach sagen, ja, hier, komm, du hast an meinem Kurs teilgenommen, sondern ich kann auch nur ECTS-Punkte, ich kann auch nur Punkte für was geben, was klar in der Studienordnung steht. MOOCs sind viel zu groß, mit 120.000 Leuten, kann man nicht lernen. Also wir sagen ja schon 100 Leute in der Vorlesung und Vorlesung ist ganz schlecht und so. Und jetzt sagt man auf einmal, ja, hier Millionen, egal, hier Web ist ganz toll. Das funktioniert nicht. Und MOOCs sind nicht nachhaltig. Und weil ich heute schon teilgenommen habe, habe ich noch zwei neue Punkte gefunden, die Joachim vorher hatte. Der Zeitaufwand ist absolut nicht kalkulierbar. Studierende kommen und sagen, okay, ich kriege hier 6 ECTS-Punkte, das heißt 6 Stunden die Woche. Mehr geht nicht. Und jetzt nehmen sie einen MOOC teil und da heißt, ja, mach mal und ja, wissen wir auch nicht so genau. Also der Zeitaufwand ist nicht kalkulierbar und die Teilnehmer erhalten kaum persönliches Feedback. Das war was, was du vorher gesagt hast. So, ich bin natürlich eigentlich gar nicht so gegen MOOCs. Ich möchte sie bloß ein bisschen provozieren und dann sagen, ich glaube schon, dass MOOCs Potenzial für Lehren und Lernen an Hochschulen haben. Ich glaube, wir müssen uns aber gut überlegen, worin genau dieses Potenzial besteht und wie wir das Konzept MOOCs mit unterschiedlichen Bedeutungen für C, wie wir das weiterentwickeln. So, jetzt haben Sie sich gemeldet.
Ich wollte noch anmerken, dass Trends im E-Teaching schon für Studierende von Bedeutung ist. Ich habe selber einen Octopus in meine Universität der Dingsburger eingebettet und ihnen eben einen festen Rahmen gegeben, die Studierenden. Und es waren vor allem Lehramtsstudenten und Erziehungswissenschaftler, die waren sehr wohl von Interesse, wie man zum Beispiel Mobile Apps oder Tablets im Unterricht einsetzen kann. Wichtig ist halt, dass man sich jetzt heute in den festen Rahmen das Ganze abhält.
Klar, gebe ich Ihnen recht. Aus diesem Wikiversity-Seminar, was ich vorher vorgestellt habe, das war ein Seminar an zwei Hochschulen. Und da standen wir vor der Frage, wir möchten eigentlich das gleiche Seminar machen, in der einen Hochschule, in der anderen Hochschule. Bei der einen Hochschule ist es aber Diplomstudiengang Psychologie, in dem anderen ist es aber Bachelorstudiengang Medieninformatik. Und nun steht in der Prüfungsordnung für Psychologie genau drin, was die nachher können müssen. Ja? Das heißt, ich muss da ziemlich so mich umdrehen, damit genau das passiert. Also, dass ich sozusagen einen Kurs, der nicht genau auf eine Hochschule zugeschnitten ist und wo ich nicht genau sage, der Kurs ist da und dafür, sondern wo ich sage, das soll ein Thema sein, steckt, glaube ich, ganz viel Arbeit dahinter, zu überlegen, wo binde ich das in die Prüfungsordnung ein und wo passt es wann und welche Voraussetzungen so brauche ich. Also, bin dabei Ihnen. So. Meine eigentliche Hypothese ist, MOOCs haben Potenzial, und zwar ganz großes Potenzial, wenn sie es schaffen zu integrieren, wenn sie es schaffen, die Hochschule als ein etabliertes System und das Web 2.0 zu nutzen. Und zwar nicht nur so Hochschule ein bisschen mit Web 2.0 anreichern und so ein bisschen Wikis und so machen, sondern wenn sie das wirklich ernst nehmen und sich fragen, was sind denn eigentlich die spezifischen Vorteile dieser beiden Systeme? Was kann Hochschule und was kann Web? Hochschule kann Finanzierung bereitstellen, das heißt, Hochschule hat ausgebildetes Personal, Professoren, die ein Gehalt kriegen, die Lehre machen müssen. Hochschule hat in der Regel ganz gut funktionierende Qualitätssicherungssysteme. Das sind solche Auswüchse wie regelmäßig Lehre irgendwie evaluieren. Das sind aber auch so die Schritte vorher, dass sich Kommissionen hinsetzen und überlegen, wenn wir einen Studiengang planen wollen, der nachher auch Menschen qualifiziert, irgendeinen Beruf zu machen, was müssen die dann lernen? Ja, das heißt, da ist ein langer Prozess, der sagt, was soll eigentlich Inhalt sein eines Studiengangs? Es gibt qualifizierte Dozenten. Es gibt Nachhaltigkeit, also die Chance, dass Sie ein Lehrbuch, das vor 20 Jahren erschienen ist, in einer Universitätsbibliothek finden, ist deutlich höher, also dass Sie die Materialien, die Sie jetzt im OPCO 12 veröffentlicht haben, in 20 Jahren noch irgendwo finden. Das heißt, Hochschule ist ein Stück weit auf Nachhaltigkeit angelegt und Verfügbarmachung von Inhalten auf die Dauer. Und Hochschule kann Zertifizierung anbieten. Also sie kann sagen, wir bescheinigen hiermit die Teilnahme an einem Open Kurs, der den und den Richtlinien entspricht. Was kann denn das Web? Web bietet die Realität. Und wenn ein OPCO, ein MOOC sich nach außen öffnet, dann schafft er den Bezug zur Praxis. Dann schafft er, Probleme reinzuholen in Lehre, die tatsächlich relevant sind, Trends zu adressieren, um die es wirklich geht. Und Hochschule hat damit die Möglichkeit, den Auftrag lebenslanges Lernen anzubieten, dem tatsächlich gerecht zu werden. Und das ist was wir oft vergessen. Also Hochschule ist nicht Studenten, sondern Hochschule ist Gesellschaft. Und Hochschule hat eigentlich einen Bildungsauftrag, der sich an alle Menschen richtet. Und genau dafür bietet das Web natürlich unendliche Möglichkeiten. Also nicht nur die Leute, die ohnehin eingeschriebene Studenten sind, sondern Leute, die im Beruf stehen und die aber up-to-date bleiben wollen. Unternehmen, die an Fragen arbeiten, bei denen sie glauben, dass die Hochschule da eigentlich Wissen hat, was nützlich sein könnte. Ich möchte ein klares Statement dafür machen, dass MOOCs ganz klar zu Blended Open Courses werden müssen. Das heißt, Sie müssen ganz gut didaktische Konzepte weiterentwickeln, die diese Integration ermöglichen. Die Integration von klassischem Lernen und Lehren an der Hochschule und dem, was das Web 2.0 zu bieten hat. Ich möchte diesen Open Course Workplace Learning gar nicht jetzt hier so traktieren. Ich möchte nur vorstellen als ein Beispiel, das genau das versucht zu machen, nämlich zu sagen, es bringt nichts, einen MOOC zu machen, es bringt auch nicht, ein Seminar einfach mit ein bisschen Web 2.0 anzureichern, sondern eigentlich muss man sich überlegen, wie funktioniert es, dass beides gleichzeitig geht. Das Konzept des OCWL war so, dass es 6 Einheiten gab zum Thema organisationales Lernen und Wissensmanagement, Online-Sessions in dem virtuellen Klassenzimmer, also Adobe Connect, wo die Leute synchron gemeinsam sich einen Vortrag angehört haben, danach diskutiert haben. Es gab dann regelmäßige Präsenzveranstaltungen in Tübingen, also klassisches Seminar. Ein ganz kleiner, feiner Kreis an Diplomstudierenden und ein etwas größerer Kreis, genauso fein, 170 Teilnehmer im Web. Ich gehe nicht auf die Infrastruktur ein, das ist das Klassische, also ein Blog mit Twitter-Integration und also ein Zeugs. Da gehe ich auch nicht drauf ein, wer da mitgemacht hat. Ich gehe nur darauf ein, was die Idee und die didaktische Grundstruktur dieses Kurses war. Ein bisschen so als ein Vorschlag, wie so eine Struktur aussehen könnte. Und jetzt geht es, glaube ich, darum zu überlegen, wie kann man diese Struktur weiterentwickeln? Was kann man von dieser Struktur brauchen? Die Struktur war so, dass es immer eine Lernanregung am Anfang gab, also Ressourcen, genauso wie im OPCO auch. Es gab dann diese Phase des selbstgesteuerten Lernens, also wo die Teilnehmer anhand von Leitfragen einfach selber sich mit den Inhalten auseinandersetzen sollten. Dann gab es ein Treffen der Offline-Studierenden, also die eingeschriebenen Studierenden, die sich wirklich vor Ort getroffen haben. Die haben tatsächlich klassische Grundlagen sich erarbeitet. Also die haben Originalartikel gelesen, haben die aufbereitet, haben versucht, die zu aktualisieren. Und die Aufgabe dieser Offline-Studierenden war, einen Report zu schreiben über die Inhalte dieser Offline-Veranstaltung. Also kurz zu berichten, wir haben uns dann damit beschäftigt, das war die Theorie, darum ging es. Mit der Idee, damit letztlich die Anbindung zu schaffen von dem geschlossenen System Hochschule, das irgendwie was für sich so macht, und den ganzen anderen, die da dran partizipieren können. Und damit diese Integration klappt, gab es die Rolle der Paten. Die Paten hatten die Aufgabe, für ein Thema sozusagen die Patenschaft zu übernehmen für diesen Report im Blog, den zu verbreiten in der Community, den zu kommentieren, den vielleicht auch kritisch zu beantworten und damit sozusagen die Vernetzung hinzukriegen zwischen den Studierenden, die noch nicht Teil der Community sind, und dieser Community im Web 2.0, die das schon gewohnt ist. Dann gab es eine Online-Session, ähnlich wie auch im OPCO 12, also Adobe Connect Vortrag. Und das hat nicht immer geklappt, aber zum Schluss so einer Einheit eine Zusammenfassung. Also nochmal die Idee, um was ging es, was waren so die Hauptdiskussionspunkte, was haben wir gemacht. Parallel dazu die Kommunikation im Web. Diese Paten haben für mich eine ganz entscheidende Funktion, weil sie nämlich diese beiden Systeme kombinieren. Das heißt, es sind idealerweise Menschen, die sozusagen hier aus der echten Welt kommen, also nicht Wissenschaftler, nicht Leute, die im System Hochschule denken und arbeiten, sondern Leute, die von außen kommen. Und die dann auch mal die Frage stellen, ja, toll, ist echt voll interessant, was ihr macht, aber was bringt es denn jetzt? Das heißt, die Paten haben die Rolle, Hochschule und Web zu integrieren. Ich glaube, diese Paten müssen nicht Personen sein. Die Paten können auch Unternehmen sein. Die sagen, das Thema ist für mich interessant, bei diesem Open-Kurs übernehmen wir die Patenschaft. Wir antworten euch, wir sagen, wie wir die Idee in ein Produkt verpacken, wir sagen, was wir von dieser Idee in unserem Unternehmen nutzen können. Ich glaube, wenn wir daran weiterarbeiten, nämlich nicht zweigleisig, auch nicht Web 2.0 so ein bisschen als Add-on an Hochschule, sondern wenn wir uns ehrlich fragen, wie können diese beiden Systeme voneinander profitieren, ich glaube, dann haben MOOCs ein ganz großes Potenzial für Innovation an Hochschule. Wenn Sie die Voraussetzungen der Lernenden berücksichtigen, wenn Sie berücksichtigen, was Studierende können müssen, um an so einem Kurs teilnehmen zu können, wenn Sie spezifische Medienkompetenz trainieren, wenn Sie also Studierenden beibringen, wie man welches Tool wofür nutzt, wenn Sie eng an die Hochschule angebunden sind, wenn Sie sich ernsthaft bemühen, didaktische Konzepte weiterzuentwickeln, und zwar nicht im luftleeren Raum, sondern angebunden an bereits bestehende pädagogische Konzepte, bei denen nur einfach nicht Web 2.0 dahinter steht oder davor. Und wenn Sie diese Schnittstellen genau definieren, die Schnittstellen zwischen Universität, zwischen Hochschule und Web 2.0, zum Beispiel über die Paten, die ich Ihnen eben vorgestellt habe. Und wenn es gelingt, Unternehmen zu integrieren, weil das letztlich ganz wesentliche Stakeholder sind, der Bildung, die wir an Hochschulen machen. Und die müssen wir ins Boot holen, um zu fragen, was braucht ihr eigentlich, was interessiert euch und was für Inhalte haben wir an der Hochschule, die euch als Unternehmen was bringen. Dankeschön.